Heute bei Schräg im Stall sprechen wir über die Gewinner und Verlierer der Corona-Krise. Das bedeutet, wir werfen einen Blick nach China, wir werfen einen Blick in die USA, schauen uns Italien und Spanien an, aber auch, wie die Generation Z mit Corona umgeht. Viel Spaß.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Ja, willkommen zurück bei Schräg im Stall oder eher gesagt Schräg in der Quarantäne. Wir reden nämlich heute wieder, wer hätte es gedacht, über Corona und zwar über die Gewinner und Verlierer von Corona. Thomas, würdest du sagen, dass du ein Gewinner oder ein Verlierer von Corona bist?
Du, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich bin ja jetzt inzwischen negativ getestet, aber ich bin aufgewacht und ich habe Husten gehabt und Schnupfen. Ja. Und da hat mich schon wieder die Sorge gepackt, ob ich nicht einen zweiten Schub von Corona kriege, weil dieses mysterische Virus, das ist im Grunde, wir wissen nicht, wie es wirklich funktioniert. Also ob ich jetzt ein Gewinner oder Verlierer bin, ich glaube, ich habe die erste Infektion passabel durchgestanden. War übrigens für mein Alter, ich habe da schon die ein oder andere Sorge gehabt, aber das hat jetzt doch eigentlich ganz gut geklappt. Insofern bin ich zumindestens, ich sag das wirklich humorvoll, einer der ersten parlamentarischen Überlebenden des Virus.
Ja, und damit quasi ein Gewinner. Wir meinen aber natürlich mit Gewinner und Verlierer nach Corona jetzt nicht die Menschen, die quasi nachher negativ getestet wurden, sondern wollen den Bogen ein bisschen größer aufspannen und uns auf die Länder konzentrieren quasi. Sind die USA gerade ein Gewinner oder ein Verlierer von Corona? Ist China ein Gewinner durch Corona? Da können wir auch direkt mal mit einsteigen, weil zum Beispiel die chinesische Regierung sich ja gerade relativ stark positioniert im Sinne von, sie wären das erste Land gewesen, das jetzt Corona besiegt hat. Und wie siehst du das? Also wie beurteilst du das Handeln der Länder?
Ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich die Asiaten zusammennimmt, China, Taiwan, Singapur, Südkorea, Hongkong, die haben das schon relativ gut gemanagt.
Ja.
Auf der einen Seite relativ rasch Isolation, Quarantäne, Einreisesperren. Das war eine passabel rasche Reaktion. China da ein bisschen, hat etwas länger gebraucht, aber die anderen ganz schnell. Dafür war China dann umso rabiater. Bitte, wir erinnern uns ja, die hatten dann Drohnen in der Luft.
Ich wollte
gerade
sagen,
Menschen auf der Straße waren, haben die gesagt, auf, nach Hause. Also nicht unbedingt sozusagen, wie man das in Deutschland machen täte. Also ich glaube schon, man nennt ja diese Methode Hammer and Dance. Also zuerst den Hammer drauf und dann wieder sozusagen dosiert tanzen. Das haben die Asiaten eigentlich schon ganz gut hingekriegt. Ob jetzt die ganzen Zahlen, die China produziert, ob die alle so stimmen, Fragezeichen.
Ja.
Aber in Summe glaube ich schon, dass die asiatischen Länder mit der Pandemie gut umgehen. Jetzt nimm du mal USA.
Ich wollte gerade sagen, gehen wir mal rüber in die USA.
Ja, du kannst aber auch gleich Großbritannien mit dazu nehmen, also die Angelsachsen oder Trump
ja.
Und sein Kompagnon Johnson, die haben ja die Krise einige Zeit runtergespielt. Johnson ging sogar so weit zu sagen, naja, also wir machen alle Menschen immun, wir machen sozusagen eine Massendurchseuchung. Beide sind kläglich gescheitert mit ihrer relativ naiven Vorgehensweise und erleben jetzt tatsächlich eine relativ extreme Ausbreitung der Pandemie. Sowohl in England, aber noch sehr, sehr viel stärker in Amerika, wobei jetzt natürlich Donald Trump sich als der starke Mann präsentiert und,
ja.
Schiffe im New Yorker Hafen anlegen, die zu Lazarettschiffen umgebaut werden und Militär baut große Lazaretts auf. Also auf der einen Seite geschlampert, im Beginn der Krise ja. und jetzt relativ viel Optik. Er hat ja auch eine relativ hohe Zustimmungsrate, aber die Situation ist prekär. Die ist schon ganz schlimm, wenn man insbesondere in die großen Metropolen guckt. New York ganz vorne ran und dann natürlich Chicago etc.
Ja, einer der erfolgreichsten Tweets der letzten Tage in den USA, aber auch hier in Europa, weil er kam aus den USA, war, ich zitiere, also übersetzt ins Deutsche, der schnellste Weg zu wissen, ob man infiziert ist, ist einem Reichen ins Gesicht zu husten und auf das Ergebnis zu warten. Bezogen halt darauf, dass viele Menschen dort sich nicht einmal ja einen Test leisten können. Also selbst wenn sie den Verdacht haben, sie haben Corona, sich oft gar nicht testen lassen können. Was sagst du dazu?
Ja gut, ich meine, sowohl England wie die USA haben ja eigentlich noch am stärksten das, was man Klassenstrukturen nennt. Also sozusagen eine Oberschicht, eine Mittelschicht und dann eine Schicht, denen es nicht gut geht. Aber diese Schichten sind zum Teil ja massiv voneinander getrennt.
Ja.
Und auch eine kulturelle Einstellung derer, die in der Oberschicht sind, die schon sozialdarwinistisch ist, so nach dem Motto, ja gut, wir gehen dann halt auf die Seychellen oder wir gehen mit unserem Katamaran auf den Ozean oder ja. wir gehen auf unsere Insel in Barbados und der Rest interessiert uns nicht. Und auf der anderen Seite natürlich ein Land, von dem man weiß, es hat ein Klassensystem im Gesundheitswesen. Etliche Dutzend Amerikaner sind gesundheitlich, Millionen Amerikaner sind gesundheitlich überhaupt nicht abgesichert,
ja, das stimmt.
Und versorgt. Ein miserables Sozialsystem. Also das ist im Grunde eine zweite Kategorie von Ländern, England und vor allem die USA, wo ich sagen würde, ja, da werden die Wohlhabenderen, die werden Gewinner sein und die richtig, die leiden unter der Krise, das ist der ärmere Teil der Bevölkerung, weil es so gespalten ist.
Ich habe das Gefühl, dass man jahrelang, eigentlich ja auch jahrzehntelang in den USA im Gesundheitssystem viel zu wenig getan hat und dass ja eigentlich allen klar war, dass dieses System nicht wirklich gut ist für alle Menschen und dass man jetzt halt in so einer prekären Situation merkt, dass man vielleicht im Vorhinein etwas anders handeln hätte müssen. Wow, was ein Satz. Also ich finde schon erstaunlich,
ja,
wie man
ja, die Auseinandersetzung zu dem Thema Obamacare.
Ja.
Das ist jetzt ein paar Jahre her,
ja.
aber das waren ja brutale politische Auseinandersetzungen um ein Thema, wo wir in Deutschland sagen würden, wieso?
Ja.
Krankenversicherung, das ist doch im Grunde ein Standard für jeden.
Ja. Ja, ich glaube aber auch so ein bisschen, dass ich bin ja immer sehr weit vorne mit dabei, wenn es um Kapitalismuskritik geht. Also du versuchst mich ja immer ganz weit in die kommunistische Ecke zu stellen. Ich glaube, da bin ich gar nicht. Aber ja, ist okay. Aber auch hier finde ich, sieht man das ein. Also es gibt ja kaum ein kapitalistischeres Land als die USA. Und jetzt in so einer Krise merkt man halt, dass es schon nicht gut läuft, wenn man halt nur den Fokus auf Profit legt.
Ja, da bin ich bei dir, aber...
Aber?
Ich meine, man muss es nüchtern sehen. Wenn du heute beispielsweise Südeuropa anguckst,
ja.
extrem sozialstaatliche Länder, Frankreich, Spanien, Italien, wirklich hohe, starre soziale Sicherungssysteme.
Ja.
So, und dann, jetzt lese ich dir mal was vor. Ich habe mir das aufgeschrieben. In Italien sterben von 1 Million Einwohnern 217, in Spanien 193, in Deutschland 10,4, in Südkorea 3,3, in Großbritannien 37,3. Also, jetzt kann man jetzt aus solchen Zahlen, da kann man jetzt wirklich jetzt nicht perfekt was herauslesen. Aber eines macht's deutlich. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte.
Ja.
Denn diese starr regulierten Sozialsysteme Frankreichs, Spaniens und Italiens haben offensichtlich überhaupt nicht dazu geführt, ja, dass diese Länder die Krise auch nur einigermaßen passabel bewältigen. Nein, ich muss dir sagen, Spanien und Italien, da lodert das Virus ja.
Ja, das auf jeden Fall. Da wollte ich auch noch fragen, warum, also das ist so eine Frage, die ich mir einfach mal jetzt in den letzten Tagen gestellt habe. Warum verhängen wir nicht einfach eine Ausgangssperre? Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht, wie es zum Beispiel Italien und Spanien machen? Wenn wir ja sehen, was dort passiert ist. Vielleicht kannst du mir da eine gebildete Antwort drauf geben. Warum haben wir nicht einfach von Anfang an gesagt, nö, zack, aus, alle bleiben zu Hause?
Naja gut, ich meine, wir reden ja über... Also erstens, es hilft Spanien und Italien ja nicht. Die Zahlen sind eindeutig, dass der Weg, den diese beiden Länder eingeschlagen haben, das Virus nicht beherrschbar machen. Das muss man ganz nüchtern sagen. Also da bin ich auch ein sehr faktenbasierter Mensch. So, jetzt kann man sagen, wir haben eine Weile gewartet, wir sind noch Ski gefahren, wir haben uns bei den Österreichern in Ischgl vergnügt, wir haben rheinischen Karneval gefeiert, während im Grunde in Italien schon die Krise voll da war und China ganze Provinzen menschenleer waren, weil die Menschen in den Häusern kaserniert sind. Ja, wir haben ein Stück spät begonnen, aber wir sind doch, also wir sind jetzt eigentlich in der Art, wie wir dieses machen, dass wir sozusagen Ausgangsbeschränkungen haben mit der Option rauszugehen.
Ja, nein, ich finde das auch gar nicht mal
ist
schlecht.
Ist das eigentlich eine kluge Lösung, weil wir natürlich, was du vorgeschlagen hast, das ist ja eine massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Gewerbefreiheit, der Versammlungsfreiheit. Also da geht es ganz zentral an bürgerliche Rechte. Und ich bin jemand, wenn wir gesund werden zu Lasten der Demokratie.
Ja.
Das wäre für mich was ganz, ganz Schlimmes. Denn eine Erfahrung habe ich schon gemacht in meinem Leben. Von dem, was der Staat sich einmal nimmt, gibt er immer nur einen Teil zurück.
Wie schaffst du es eigentlich immer wieder, mich als so einen Diktatoren hinzustellen?
Als was?
Als so ein Diktator, dass ich immer wieder versuchen würde, die Freiheit von Menschen einzuschränken.
Ja, nee, du musst doch im Grunde, also ich meine, ich sag mal so, da ist ja meine Erfahrung, möchte ich da wirklich ein Stück nutzen.
Ja.
In so einer Krise musst du auf der ersten Seite die Gesundheit der Menschen, insbesondere der Eltern, älteren Menschen. Zweitens die ganze Frage der sozialen Isolation. Ich meine, wir haben ja, man nennt das dann so wunderbar nett, dysfunktionale Familien. Aber du weißt, die Frauenhäuser sind überfüllt.
Ja.
Und wir haben Familien, wo schon diese Form der Ausgangsbeschränkung zu massivsten Konflikten führt.
Ja.
Und zu Gewalttätigkeiten in der Familie. Also wir müssen im Grunde sozusagen diese soziale Dimension müssen wir berücksichtigen. Und zum Dritten die demokratische Dimension, das heißt die Frage, wie intensiv werden die Freiheitsrechte der Bürger, für die unsere Vorfahren jahrzehntelang gekämpft haben, damit wir Demokratie haben, wie weit werden die eingeschränkt und wie befristet ist das? Und der vierte Punkt, wenn wir irgendwann sagen, Operation gelungen, Patient ist tot. Wir haben zwar jetzt eine gesunde Nation, aber keine Wirtschaft mehr.
Ja.
Das heißt, diese vier, ich habe jetzt bewusst ein bisschen ausgeholt, aber die Kunst der Politik besteht ja darin, nicht irgendwo eine radikale Maßnahme zu machen, sondern sozusagen unter diesen mindestens vier sich zum Teil widersprechenden Zielen irgendwo eine Balance zu finden.
Ich merke also eine einfache Frage, die ich bewusst natürlich auch ein bisschen provokant und einfach gestellt habe. Ja. Bringt eine große Antwort hervor. Aber das ist schön. Das habe ich ja auch mir erhofft von der Frage.
Ja, und nimm mal ein Beispiel. Ich meine, natürlich sind die Asiaten ganz andere Gemeinschaftswesen. Die sind auch sehr viel konformistischer.
Ja.
Ne, und die das ist eine Kultur, auch eine ganz andere Kultur, die es da gibt, während wir Deutschen ja inzwischen schon recht individualistisch und aufmüpfig geworden sind.
Ja, was auch wieder eine Frage, die bei mir im Kopf einfach klingt, aber wo die Antwort wahrscheinlich auch nicht einfach drauf ist, was ich mir gerade oder was ich mir seit Wochen schon wieder stelle. Wir klatschen ja für Menschen, die zum Beispiel weiterhin in den Krankenhäusern arbeiten, für die sogenannten systemrelevanten Jobs. Bei denen bedanken wir uns täglich und tue ich ja auch. Finde ich ja auch cool, dass man da Respekt zeigt. Auf der anderen Seite versucht aber jeder irgendwie diesem Thema, sollten die nicht eigentlich auch mehr Geld bekommen, so ein bisschen aus dem Weg zu gehen? Glaubst du, dass sich durch Corona und vor allem auch nach Corona dort etwas ändern wird, dass wir zum Beispiel Pflegeberufe besser bezahlen werden?
Also wo ja wirklich das Problem ist, das ist nicht bei den Fachkräften im Krankenhaus. Denn die sind zum Teil ja auch überdurchschnittlich bezahlt. Ich rede jetzt nicht über die Ärzte, sondern wirklich über die Pflegerinnen und Pfleger. Aber alles, was mit Pflegeheimen, mit ambulanter Pflege zu tun hat,
das meinte ich auch.
Die haben ja zum Teil 30-40% weniger als der Durchschnitt der Fachkräfte in der Bevölkerung oder auch des medizinischen, des Personals im Krankenhaus. Und dort, also ich sag mal so, jetzt ist das, ein solches Thema muss ja finanziert werden.
Ja.
Und wir werden das dann mit höheren Krankenversicherungsbeiträgen bezahlen. Also das muss auch bewusst sein, was da passiert. Aber natürlich wird deutlich, dass hier ein massiver massive Diskriminierung da ist und dieses Pflegepersonal, das ja die Leute jetzt Helden und Heldinnen nennen, dass das aufgewertet wird, auch im sozialen Status, aber dann auch in der finanziellen Situation. Aber das sind dann ja die Tarifverhandlungen, die dort geführt werden. Aber da bin ich auch persönlich der Meinung, als ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, die ambulante Pflege und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeheimen, die sind wirklich unterbezahlt. Ich finde es übrigens eine gute Lösung, dass wenn die jetzt einen Bonus bekommen, dass der steuerfrei gestellt wird.
Ja,
aber eigentlich könnte man, ich habe dann natürlich auch drüber nachgedacht, ja, wie ist es denn bei Feuerwehrleuten, wenn es Waldbrände gibt, wenn die Situationen haben, 6-8 Wochen Brandbekämpfung. Also wahrscheinlich ist es da auch eine wichtige Lösung, dass man sagt, die bekommen für diesen Zeitraum eine besondere Belastungs- oder Gefahrenzulage.
Ja.
Und wenn die dann noch steuerfrei gestellt wird, ist das eine gute Sache. Also über solche Themen muss man wirklich übrigens nicht erst nach der Krise, sondern auch jetzt schon nachdenken.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Jetzt gehe ich aber noch ein bisschen weiter, wo wir gerade schon bei Geld sind, mit einer Frage, die vielleicht für dich auch unangenehm sein könnte. Was hältst du von einer Vermögensabgabe? Dieses Wort liest man ja auch seit Tagen immer öfter. Die SPD fordert das, die Linken fordern das.
Die holen alles aus der Mottenkiste raus, jetzt in Krisenzeiten, was sie vorher nicht durchgebracht haben.
Das ist mein Statement. Grundsätzlich, was ist denn da deine Meinung? Weil ich zum Beispiel halte das für eine gar nicht schlechte Idee.
Also persönlich glaube ich, wir werden nach der Krise alle miteinander finanziell schwieriger und schlechter dastehen als vorher.
Ja.
Denn ich sage mal so, denn dieser Rettungsschirm im engeren Sinne von ungefähr 700 Milliarden, im weiten Sinne von 1,5 Billionen, der wird ja nicht erwirtschaftet, sondern der wird auf Pump. Das sind Schulden, die wir jetzt machen. So, und übrigens können wir uns diese Schulden, wenn wir sie jetzt machen müssen, nur leisten, weil wir vorher sparsam waren und auch eine Schuldenbremse hatten.
Ja.
Die übrigens genau die jetzt eine Vermögensgabe fordern, Abgabe fordern, immer bekämpft haben. Aber ohne diese Schuldenbremse hätten wir gar nicht die finanziellen Mittel, denn was wir heute da aufspannen als Rettungsschirm,
ja,
das ist unglaublich.
Ja, mich hat ein Freund noch gestern gefragt, wo eigentlich das Geld herkommen würde, was jetzt alle beantragen. Da habe ich auch gesagt, du, das sind Schulden, die Deutschland gerade macht.
Das sind reine Schulden.
Ja.
Und deswegen werden wir, und da bin ich mir bewusst, dass ich als jemand, der begütert ist,
ja,
dass ich da wahrscheinlich einen kräftigeren Beitrag bezahlen werde, aber wir werden alle miteinander, werden wir dieses schultern müssen. Denn du musst dir mal vergegenwärtigen, die 1,5 Billionen im Extremfall.
Ja.
Wir haben gerade mal ein Vermögen in Deutschland von 14, 15 Billionen und das ist überwiegend in Immobilien angelegt.
Das ist ja wenig, Thomas, Mensch. Also mit so wenig Geld wüsste ich jetzt auch nicht, was ich tun sollte.
Naja, also ich meine, die Betriebswirtschaft, die ist tatsächlich nötig in den Gymnasien,
ja,
damit man da wieder rechnen lernt. Nein, das wird ein bitteres Erwachen werden, das muss die Politik auch ehrlich sagen und da werden die begüterten Menschen, die werden auch ihren Anteil daran leisten müssen,
ja,
ja, aber das, was die liebe Frau Eskens wieder aus der Tasche holt, das ist wirklich einer Mottenkiste einer relativ abgewirtschafteten Partei.
Ich möchte ja eigentlich gar nicht so deutlich meine Meinung zu Parteien hier abgeben, aber ich habe mir schon gedacht, dass du natürlich als Politiker der FDP da jetzt nicht zustimmen wirst.
Also, du drückst mich immer in die Ecke der Kapitalisten.
Ich drück dich nicht in die Ecke.
Dass ich dich in die linke Ecke stelle.
Ja, Moment mal, du bist Politiker bei der FDP. So, das ist ja keine Ecke, in die ich dich dränge, da hast du dich selbst reingebracht. Dann darf ich auch dir kritische Fragen stellen, wo ich weiß, dass... Na, eigentlich wusste ich, dass du keine andere Antwort geben wirst. Also da würdest du dich ja quasi gegen deine Partei stellen. Ich wollte dich trotzdem nur ein bisschen...
Nein, ich würde mich gegen meinen eigenen Verstand stellen. Die Frage hätte ich auch so beantwortet vor 20 Jahren oder vor 5 Jahren, als ich noch in keiner Partei gewesen bin.
Na gut. Jetzt also du... Da, jetzt,
nee, das, also ja. ich sag mal simpel, ich bin zuerst Thomas Sattelberger.
Ach,
dann bin ich Bundestagsabgeordneter.
Ja.
Und dann bin ich Fraktionsabgeordneter der FDP.
Schrecklich, so, oder?
Also deswegen, weil ich ein Parteibuch habe, lasse ich mir meinen Verstand in diesen Themen nicht abkaufen.
Alles gut. Ich wollte jetzt eigentlich mal den Ball so ein bisschen rüberspielen, weil ich stelle die ganze Zeit kritische Fragen.
Ja, aber ich meine, lass mich doch mal was ganz anderes fragen. Ich meine, die Podcasts vor der Corona-Krise,
ja,
da hast du ja die Greta bejubelt und hast mich so in die Ecke des Anti-Klima-Aktivisten gedrückt. Jetzt hört man, seit Corona ist Greta ruhig. Ja, was ist denn da los? Ist da vielleicht die Erkenntnis da, dass es neben der Klimakrise noch andere Themen gibt, die existenziell wichtig sind und man sich vorher vergaloppiert hat? Oder oder sind die im Grunde jetzt still, weil sie sagen, wir müssen jetzt den Schwanz einziehen? Wir haben mit unserem Thema, haben wir gerade modisch den richtigen Zeitraum.
Weißt du, ich fange mit harmlosen Fragen an. Und du ballerst hier direkt die kritischste Frage, die man mir stellen kann, aller Zeiten raus. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass Greta nicht komplett still ist. Sie postet weiterhin auf Instagram, sie twittert weiterhin, sie nimmt an Online-Seminaren teil. Also zum Beispiel konnte man über Fridays for Future so sich Seminare angucken zu bestimmten Themen und da hat sie auch immer mal wieder gesprochen.
Da ist doch die Luft raus bei denen komplett.
Ja, Das hat natürlich aber auch einen Grund, weil, also erstens haben wir gerade ein Riesenproblem, wo andere Sachen natürlich auch hinüberfallen. Thema zum Beispiel Griechenland und die geflüchteten Menschen dort. Selbst so ein prekäres Thema rückt gerade in den Hintergrund. Und als Klimaaktivist kannst du natürlich jetzt keine große Klimapolitik machen, weil natürlich profitiert auch das Klima gerade durch diese Corona-Krise, aber wir können ja jetzt nicht sagen, geil, Menschen stecken sich an, manche Menschen sterben, das ist ja super für die Umwelt und das Klima. Weißt du, das ist so ein bisschen geschmacklos, wenn wir das jetzt als so einen großen Punkt nach vorne stellen würden, wow, schaut euch an, was wir alles schaffen können. Aber, wie gesagt, Fridays for Future läuft ja auch weiter. Wir können halt nur nicht auf die Straßen gehen. Natürlich geht da so ein bisschen dann die Luft draußen, das Bild nach außen.
Also seid ihr Verlierer von dem Thema?
Nicht ganz. Wir sind weder Verlierer noch sind wir Gewinner.
nicht ganz, ja.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist, dass man sagt, dass Greta still ist, das stimmt ja nicht. Sie spricht ja weiterhin auf Fridays for Future, spricht weiterhin. Ja. Wir können halt nur gerade nicht auf die Straße rausgehen. Wir können nicht sagen, dass wir gerade die großen Gewinner sind von dieser Corona-Krise. Aber wie gesagt, das wäre so ein bisschen
ekelhaft. Aber ihr werdet nie mehr sagen können, dass die Klimakrise das einzige zentrale, große, ultimative Thema ist. Und das, glaube ich, ist für mich auch sehr versöhnlich gesagt, die große Erkenntnis. Wir haben eine Klimaherausforderung auf der Welt, in Deutschland genauso. Wir haben existenzielle Gesundheitsherausforderungen. Wir haben soziale Herausforderungen. Aber das, was so in den Monaten vor Corona durch die Republik hallte, das war ja so nach dem Motto, an dem Thema Klima entscheidet sich alles. Und ich glaube, dieses Ultimative, das wird so nicht mehr zurückkommen.
Ja, man muss da aber auch sagen, die meisten Menschen, die ich von Fridays for Future kenne, auch eine Greta Thunberg, wir alle sind uns sicher, dass das Klimaproblem nicht das einzige Problem ist, das wir auf dieser Welt haben und auch schon vorher hatten. Und auf der anderen Seite, wie gesagt,
ist milde geworden.
Ja, aber wir sehen ja jetzt, dass durch auch kurzfristige kollektive Handlungen wir schon große Auswirkungen beim Klima und bei der Umwelt feststellen können. Also ich finde, in einer gewissen Form motiviert das einen auch, weil wir ja jetzt merken,
ja,
wenn man...
Ja, aber bist du dir bewusst, dass der Wiederaufbau der Wirtschaft,
ja,
dass der auch wahrscheinlich ein Stück zu Lasten des Klimas geben wird?
Natürlich.
Das also zu so naiv zu sein, zu glauben, wenn jetzt Fabriken stillgelegt sind, dass das ein Klimabeitrag ist und nicht zu sehen, dass dieses Land und diese Länder auf der Welt genau diese Fabriken wieder anschalten müssen.
Ja.
Also das wird im Grunde, und dann wird im Grunde die Erkenntnis da sein, dass wir Wirtschaft benötigen, dass wir eine Klimakrise haben,
ja,
dass wir existenzielle Krisen auf dem Gesundheitssektor haben, dass wir im Bereich der sozialen Spaltung verhindern oder reduzieren, unsere Herausforderungen haben. Und dann wird dieses laute Geschrei, dann wird ein Stückchen differenzierter werden. Und da freue ich mich drauf.
Du beschwerst dich noch, dass ich dich als so einen Gegner der Klimaaktivisten bezeichne, aber ich finde, du nimmst die Position ja selbst recht gut an. Du, ich bin auch keiner, der den ganzen Tag schreit. Ich glaube aber, dass auch jetzt, auch in der Corona-Krise, vielen Leuten deutlich wird, dass wir auch eine Klimakrise haben und dass wir, also ich sehe das natürlich ähnlich wie du, wir haben viele Punkte, die wir angehen müssen, auch nach dieser Krise, viele Standbeine, auf denen halt so eine Welt aufgebaut ist. Ich glaube aber nicht, dass Corona dafür sorgen wird, dass das Klimathema jetzt auf einmal vergessen wird. Und wie gesagt, Greta ist ja auch nicht komplett ruhig, so wie du es gesagt hast. Sie hält sich halt nur wie alle anderen gerade auch in Quarantäne auf und ist natürlich ein bisschen, hier sind die Hände natürlich auch ein bisschen gebunden. Sie kann halt nicht rausgehen auf die Straßen. So, das ist meine abschließende Meinung dazu.
Ja, sie ist jetzt mal ruhig.
Das sagst du.
Ja. Aber was denken deine Generation, wie es wirtschaftlich mit Deutschland weitergeht?
Ja, da kann ich dir eine lustige Antwort drauf geben. Meine Generation macht sich, glaube ich, gar nicht so viele Sorgen um die Wirtschaft. Ich nehme mich da mal ein bisschen raus aus der Generation Z. Und das nicht, weil wir irgendwie dämlich sind oder uns das nicht interessieren würde. Wir sind ja nicht wirklich davon gerade stark betroffen. Also Generation Z, das sind, wir sprechen da von den 12- bis 24-Jährigen.
Ja.
Das sind im Regelfall keine Menschen, die sich um ein Einkommen kümmern müssen. Also das sind Schüler, das sind Studierende.
Also die von die Buffet kriegen, die von ihren Eltern was kriegen.
Ja, genau, die.
Na gut, aber es sind ja nicht wenige Studierende, denen jetzt die Teilzeit und die Minijobs wegfallen.
Ja, aber die meisten Studierende, die ich kenne, oder auch die Schüler und Schülerinnen, die ich kenne, die auch die in eigenen Wohnungen gelebt haben, sind dann ja in vielen Fällen wieder zurück zu den Eltern gefahren und leben ja dort weiter. Also da ist die Situation jetzt nicht wirklich, da brennt es nicht. Das ist nicht so prekär, dass man jetzt sagen kann, oh, die 16-Jährigen haben ihre Minijobs verloren. Die meisten jungen Leute, die ja solche Jobs haben, versuchen sich ja für irgendetwas Geld zu verdienen. Also zum Beispiel fürs Studium oder für ein Auslandsjahr oder für den Führerschein. Das können wir gerade ja sowieso alles nicht machen. Also dieser wirtschaftliche
aber bist
Punkt...
Bist du dir bewusst, dass wir quasi schon über 2 Millionen, wahrscheinlich so 2,3, 2,4 Millionen quasi Arbeitslose haben, die nur deswegen nicht arbeitslos sind, weil sie Kurzarbeit sozusagen machen?
Ja, natürlich bin ich mir darüber bewusst. Ich meine doch nur, dass bei meiner Generation gerade die Sorgen ein bisschen...
Ja, aber das sind doch die Eltern betroffen.
Ja, und da sind du, ich glaube, viele junge Leute sind da auch beim Einkommen ihrer Eltern in dem Thema oft nicht wirklich drin. Das wird ja zu Hause oft auch, wirklich verschwiegen, aber man redet ja oft auch nicht so offen darüber, was jetzt die Eltern verdienen. Man weiß irgendwie, entweder es geht mir halbwegs gut oder es geht mir jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, also es werden sich Leute, ja, es wird Leute in der Generation Z geben, die sich gerade auch Sorgen machen. Ich mache mir ja auch Sorgen, aber so der Großteil, das sind die Schülerinnen und Schüler, die gerade zu Hause sitzen, die trotzdem weiterhin Hausaufgaben bekommen und denen es gerade auf die Nerven geht, dass sie nicht mehr rausgehen können. Um die Wirtschaft, da sind wir noch ein bisschen jung. Das fängt, glaube ich, erst bei den 18-, 19-, 20-Jährigen der Generation gerade an.
Ja, aber dann, da ist es, also das wird ein bisschen eine bittere Erkenntnis werden dann für die junge Generation, denn die werden jetzt, nachdem übrigens ja die Vorgängergeneration und die davor keine einschneidenden Krisen erlebt hat, die werden jetzt eine der schwierigsten Rezessionen erleben, die es in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gab.
Ja.
Also da ist es schon wichtig, dass du zumindest auch in deinem Bekanntenkreis ein Stückchen da für die ökonomische Aufklärung sorgst. Denn wir verlieren jede Woche im Shutdown der Wirtschaft, verlieren wir 1% des Bruttoinlandsproduktes. Und früher haben wir uns Sorgen gemacht um 0,1%.
Ja.
Und jetzt haben wir schon mindestens 4-5% verloren. Und es ist ja noch kein Ende da. Also das wird noch eine haarige Zeit. Und vielleicht werden da viele auch in deiner Generation daran auch lernen, dass das Geld nicht aus der Steckdose kommt.
Das auf jeden Fall. Und wie du ja auch schon richtig ansprichst, meine Generation hat noch nie so eine Krise erlebt. Also nicht, dass ich sagen will, viele meiner Generation sind ein bisschen leichtgläubig, aber es wird vermutlich den ein oder die ein oder andere geben, die jetzt auch denken, ja, in ein paar Wochen geht's halt wieder weiter und alles wird schon gut. Wir wissen ja gar nicht, wie so eine Krise aussieht. Wir wissen ja gar nicht, was jetzt passiert. Und wie gesagt, viele von uns sind finanziell nicht auf ein Einkommen oder auf einen Job oder einen Minijob gerade angewiesen. Aber hey,
du sprichst jetzt aber schon eigentlich aus der Sicht derer, die zur mindestens zur Mittelschicht gehören.
Ja, weil...
Und dein Bekanntenkreis ist wahrscheinlich auch einer, der eher so Mittelschicht ist.
Na, also falls du mich jetzt so ein bisschen in so eine versnobte Ecke bringen willst, nee, aber...
Nee, das ist noch nicht versnobbt.
Ja, nein, ich habe viele Freunde, denen es aber auch vor Corona finanziell nicht gut ging, die sich aber, wie gesagt, auch da schon mit dem Thema beschäftigt haben, also das wie sie daran was ändern können. Also Ich glaube nur jetzt durch diese Corona-Krise ist jetzt bei meiner Generation jetzt nicht eine Riesendiskussion entstanden, oh Mist, wie können wir uns weiterhin finanzieren? Das wollte ich nur sagen. Aber es gibt natürlich gibt es ganz viele meiner Generation, die jetzt auch ihr Einkommen verloren haben. Natürlich auch ja. Ich bin ja, deswegen nehme ich mir so ein bisschen da raus.
Du bist
ja
auch betroffen.
Ich bin auch betroffen, aber so der Großteil der Generation Z macht sich eher andere Gedanken über diese Krise als über den finanziellen Aspekt. Punkt.
Also da bin ich gespannt, wie das mal in 4, 5 Monaten, welche Antwort du mir dann gibst. Das sollten wir auf jeden Fall da nochmal wirklich mal aufgreifen, auch so eine Art Rückblick zu machen. Falls das, oder hoffentlich ist es ja bis dahin dieses furchtbare Gespenst zu Ende. Aber ich mache mir da schon Sorgen, dass der ökonomische Sachverstand in der jungen Generation unterentwickelt ist. Und ich meine, wir werden, wenn wir es einigermaßen gut machen, wird es kein Trümmerhaufen sein. Denn ich habe ja zumindest noch in ganz, ganz jungen Jahren die Nachkriegszeit erlebt. Da hatten ja im Grunde meine Eltern, die waren die auf den Trümmern, haben die ihre Existenz wieder aufgebaut. Das wird's toi 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 so nicht werden. Aber es wird auch nicht so eine leichte Delle sein, sondern das wird schon eine schwere Rezession sein, mit verbunden wirklich mit Existenzängsten und auch Existenzverlusten für Firmen und wahrscheinlich auch für Arbeitsplätze.
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz schönes Ende für diesen Podcast, weil wenn wir auf die Uhr schauen, wir haben, glaube ich, schon jetzt 35 Minuten, 36 Minuten geredet.
Ich sage ja in meinen Videos, die ich jeden Tag veröffentliche, ja. Seit ich mein Corona-Tagebuch schreibe, ich war ja infiziert, sage ich jedes Mal am Schluss, gemeinsam stehen wir das durch.
Ja, das ist auf jeden Fall, wir haben ja keine andere Wahl. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. Wenn
so
euch dieser Podcast gefallen hat, wir freuen uns immer sehr über ein Abo beim Podcast, über euer Feedback. Schreibt uns gerne eure Gedanken, eure Meinungen zu diesem Thema. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Tschüss, Thomas.
Tschüss, Fabian.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.